Was ist es für ein Gefühl, nach über 2 Jahren geschlossener Grenzen wieder nach Australien zu reisen? Wie bereitet man sich auf eine bzw. gleich mehrere Mehrtageswanderungen vor? Und worauf muss man beim Wandern in Australien und Tasmanien achten? Schließlich gibt es einige der gefährlichsten Spinnen und Schlangen genau dort. Darüber und viele weitere Themen habe ich mit Melli gesprochen. Sie war bereits in der Folge 157 zu Gast hier im Podcast und heute sprechen wir über ihre Mehrtageswanderungen auf dem Western Arthurs Traverse und dem Overland Trek auf Tasmanien. Eine spannende Folge und ich möchte euch an der Stelle einmal empfehlen, Melli auch auf Instagram zu folgen. Unter dem Kanal Melli Ike teilt sie ihre Abenteuer auf der ganzen Welt und hat auch mich schon einige Male inspiriert. Sie ist zum Beispiel der Grund, dass wir während unserer Namibia-Gruppenreise im Okunjima gehalten haben und es war der absolute Wahnsinn. Man kann ihren Empfehlungen also sehr gut vertrauen. Ihren Blog bzw. ihr Journal findet ihr unter bergzumeer.de. Ich habe mit Melli 2 Folgen aufgenommen. Die nächste Folge erscheint auch bald hier auf dem Podcast. Und solltet ihr den Podcast gerade zum ersten Mal hören, kann ich euch nur empfehlen, diesen unbedingt zu abonnieren. Wenn ihr Bilder zu dieser Folge und Mellis Zeit in Tasmanien sehen wollt, dann überlegt doch einmal, den Podcast auf Patreon zu unterstützen. Unter www.patreon.com/offthepath findet ihr den Supporters Club. Als Unterstützer erhaltet ihr dort Bilder zu den Folgen unserer Gäste und weiteres Bonusmaterial. Ab 3 Euro seid ihr dabei und hört die Folgen auch noch werbefrei. Ach, eins noch. Melli gibt in dieser Folge wirklich viele tolle Tipps. Was wir online verlinken konnten, haben wir in den Shownotes entsprechend gemacht. Also schaut da gerne rein. Melli, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Schön, dass du da bist. Schön, dass du Zeit hast.
Ja, ich freue mich auch.
Gut, dass wir in 2 verschiedenen Räumen auf Distanz sitzen und nicht, wie ich eigentlich ursprünglich geplant hatte, zusammen irgendwo.
Ja, nach Mallorca habe ich es leider noch nicht geschafft, aber vielleicht holen wir das ja irgendwann mal nach.
Vielleicht, ja genau. Aber gerade geht's ja sowieso nicht. Ich sitze hier gerade mit noch einem positiven Schnelltest, der zwar nicht mehr ganz so stark anschlägt, aber immer noch 2 Striche zeigt.
Oje, weiterhin dir gute Besserung, aber ja, schön, ja, dass es trotzdem heute geklappt hat.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also zum Glück gibt es den Mute-Button, den werde ich ab und zu mal bedienen, wenn ich husten muss. Und für alle, die zuhören und wenn ich euch jetzt alle in die Ohren huste, dann tut es mir furchtbar leid, seht es mir nach. Aber ich habe einige Podcasts die letzten Tage abgesagt, aber den wollte ich auf gar keinen Fall absagen. Und mir geht's auch schon deutlich besser als die letzten Tage. Wir sprechen heute über dein letztes Abenteuer, vorletztes Abenteuer. Du warst eine der ersten, ja, in meinem Feed, die als Australien aufgemacht hat, drüben waren.
Ja, also Australien ist ja über die Jahre sowas wie meine zweite Heimat geworden. Und für mich war das tatsächlich sehr hart, dass Australien und auch Neuseeland die Grenzen so lange zu hatten. Und als sie dann im Dezember spontan doch für Work and Travel Visum aufgemacht haben, habe ich mir das besorgt. Ich habe es tatsächlich noch nie genutzt. Ich war bisher immer auf einem Touristenvisum in Australien und hatte aber im Januar noch eine andere Reise anstehen und habe dann gesagt, okay, im Februar fliege ich rüber. Und tatsächlich bin ich zeitgleich angekommen wie die ersten Touristen, weil sie dann zu Ende Februar auch wieder für Touristen aufgemacht haben, tatsächlich.
Ja, also du hast das allererste Mal dein Work-and-Travel-Visum ausgenutzt. Aber du warst schon richtig oft dort, ne?
Ja, ich 3-4 Mal? Ich glaube, es war das 5. Mal, dass ich länger vor Ort war, ja.
Warum hast du dich diesmal dann für das Work-and-Travel-Visum entschieden? So lange warst du doch gar nicht dort, oder?
Ja, ich teile es ein bisschen auf. Also ich bin gegen Ende des Jahres wieder dort. Und ich habe es noch nie genutzt. Ich bin jetzt 27, habe gedacht, warum eigentlich nicht? Habe es auch aktiv genutzt vor Ort. Also ich habe auch 2 Wochen ein bisschen gearbeitet. Und ja, der Plan ist, dass wir jetzt Ende des Jahres wieder runtergehen und dann auch das nochmal ein bisschen nutzen, wenn man es schon hat.
Ja, auf jeden Fall. Du warst Ich habe nämlich gerade nochmal nachgeschaut und darüber sprechen wir eventuell in dieser Folge oder aber in der nächsten Folge. Du warst zum Schluss nämlich noch im Northern Territory unterwegs und in deinen Stories, als ich sie mir gerade eben nochmal kurz angeschaut habe, stand vor 9 Wochen. Also du bist ja eigentlich noch relativ frisch zurück. Du warst Ende Februar, also März, April, 2 Monate dort?
Genau, also 9 Wochen, 8,5 Wochen war ich jetzt dort. Genau.
Ja, sehr cool. Und Anfang Februar, das bedeutet, das ist dann Ende Sommer, Spätsommer?
Genau, also für die untere Hälfte von Australien. Northern Territory hat ja oben Regen, also Rain Season und Dry Season.
Ja.
Und da hat jetzt im April ist so der letzte Ausläufer der Rain Season. Da hat jetzt die Trockenzeit langsam angefangen.
Ja, das war natürlich extrem heiß dann zu der Zeit. Ich meine, Northern Territory hat ja, ja, wie du gerade gesagt hast, eigentlich nur so 2 Jahreszeiten, die beide auch nicht eigentlich so geil sind. Das ist eigentlich immer
einfach. Nee, also es war heiß und dadurch, dass halt die Rain Season gerade erst am Aufhören war, war es auch unheimlich schwül und bei 38 Grad eine Luftfeuchtigkeit von keine Ahnung wie viel Prozent, aber ja, also der Schweiß ist dir eigentlich nur so gelaufen, du konntest einfach nichts machen.
Kurze Werbeunterbrechung für Mietwagencheck. Habt ihr euren Urlaub bereits gebucht und seid vom Glauben abgefallen, als ihr die Preise für Mietwagen in Südeuropa dieses Jahr gesehen habt? Bei www.mietwagen-check.de findet ihr eine große und transparente Auswahl an Mietwagen. Von den großen Direktanbietern bis zu kleinen lokalen Vermietern. Außerdem keine versteckten Kosten und kostenloses Stornieren bis 24 Stunden vor Anmietung sind nur 2 von vielen Besonderheiten von Mietwagencheck. Egal ob Einwegmiete, Grenzfahrten oder Anmietung für Fahrer unter 25 Jahren, bei Mietwagencheck seid ihr genau richtig. Zum Testen gibt es auch einen Gutscheincode, mit dem ihr 15 Euro bei eurer nächsten Buchung sparen könnt. Nutzt dafür einfach den Code OTP15 auf www.mietwagen-check.de. Alle Infos natürlich wie immer auch in den Shownotes. Okay, lass uns anfangen, lass uns das Gespräch heute über Tasmanien anfangen. Da bist du ja auch gestartet.
Genau.
Du warst früher schon mal dort.
Genau, ich war vor 3 Jahren das erste Mal auf Tasmanien. Da habe ich damals einen klassischen Roadtrip gemacht, so um die Insel. Und tatsächlich war es jetzt dieses Jahr so ein bisschen mein Plan B, weil ich eigentlich ein paar Great Walks in Neuseeland laufen wollte und gebucht hatte. Und die ganze Zeit die Hoffnung hatte, dass sie noch rechtzeitig aufmachen. Dem war aber nicht so. Und dann ist mir eingefallen, dass ich in Tasmanien da ja noch was auf der Liste habe, also ein Mehrtageswalk. Und dann dachte ich so, ja, warum nicht? Dann geht's halt nach Tasmanien wieder.
Das ist cool. So spontan muss man sein. Und ich meine, Tasmanien hat auch echt einiges zu bieten. Du hast viele Wanderungen gemacht, aber davon 2 halt richtig große und besondere Wanderungen. Den Western Arthurs Traverse, von dem ich wenig bisher gehört habe, bis ich halt deine Stories gesehen habe. Und natürlich den Overland Track, der ist ein bisschen bekannter und das sieht man auch so ein bisschen an deinen Stories, dass die Infrastruktur des einen, also des letzteren, des Overland Track, ein bisschen besser ist als die des Western Arthurs Traverse. Ist das richtig?
Ja, genau, das ist so. Also der Western Arthurs ist generell ja noch so ein bisschen eine unbekanntere Perle, würde ich jetzt sagen. Ich habe den tatsächlich vor ein paar Jahren mal in einem Buch entdeckt und mir haben die Bilder so zugesagt und es stand aber in dem Buch auch dabei, dass der als sehr schwer eingestuft ist und ich hatte schon andere Tracks aus dem Buch gemacht, die als leicht oder mittelschwer so eingestuft waren und dachte so, okay, was das wohl so ist und hatte dann online einen super Artikel von einem Blogger gefunden, der den mal gelaufen ist, der super viele Details dazu geschrieben hat und dann dachte ich so, naja, ich traue mir das zu, ich mache das mal. Aber mir war bewusst, dass wir da keine Infrastruktur haben. Also es gibt Camps, wo Plattformen sind, wo du dein Zelt aufstellen kannst. Aber es ist keiner vor Ort. Es gibt nur so eine Pit-Toilet. Also die wird dann am Ende der Saison immer ausgeflogen, damit man nicht ins Gebüsch gehen muss. Und ansonsten ist da nichts. Also ganz am Anfang, das erste Stück ist noch so ein bisschen Holzweg ausgebaut, aber sobald du oben in den Ranges bist, bist du der Natur ausgesetzt.
6 Tage warst du da unterwegs.
Genau, es gibt 2 Varianten. Es gibt noch eine längere, die geht, glaube ich, 12 Tage, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die war aber tatsächlich zu der Zeit auch gesperrt, aber ich hatte sowieso vor, die kürzere zu machen. Die ist mit 7 Tagen angesetzt. Und genau, wir haben das erste Camp übersprungen und haben das um einen Tag gekürzt.
Das finde ich interessant, dass du das jetzt schon sagst, dass du halt ein Camp übersprungen hast. Und ihr habt auch auf dem Overland Track 1 oder 2 Camps, glaube ich, ausgesetzt und seid durchgelaufen zum Schluss hin. Und also Line und ich, wir haben in Tasmanien, ich kann mich leider nicht mehr ganz genau an den Ort erinnern, oder vielleicht war das auch auf dem Mainland in Victoria. Wir haben also so eine Mehrtageswanderung gemacht. So eine 3-tägige Mehrtageswanderung, die haben wir in 1,5 Tagen gemacht. Weil wir irgendwie nicht darauf vorbereitet waren, dass wir so schnell da wären. Der Track war für extrem, weiß nicht, für 8 Stunden angesetzt. Und ich glaube, wir sind ihn in 4 Stunden gelaufen. Ist das etwas, was du halt auch beobachtet hast, dass die Zeiten mit uns Europäern eventuell nicht so ganz übereinstimmen?
Ja, also ich finde, in Australien und auch Neuseeland sind die Zeitangaben sehr großzügig angegeben. Was ich aber sehr gut finde, weil ich habe manchmal das Gefühl in Südtirol, dass man den Zeiten, also dass man das überhaupt nicht schaffen kann in den vorgegebenen Zeiten.
Das stimmt, das Problem habe ich auch. Also ich möchte gar nicht irgendwie den Eindruck hinterlassen, dass wir super krass sportlich wären. Das sind wir nämlich eigentlich gar nicht, oder so super schnell. Wir lassen uns erstens voll gerne Zeit fotografieren und machen unglaublich viele Videos, weshalb wir sowieso immer brauchen. Und was du gerade sagst, also in den Alpen, da hetze ich mich schon ab, das so einzuhalten, was die angeben. Aber Australien, Neuseeland ist nochmal das andere Extrem.
Genau, also da ist es wirklich super entspannt, was ich auch schön finde. Ich meine, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, so kalkuliert, dass das jeder so in der Zeit schaffen kann. Ich muss aber sagen, beim Western Arthurs, ich würde im Nachhinein nicht unbedingt empfehlen, das erste Camp zu überspringen, weil der erste Tag dadurch doch sehr tough war. Also erstmal mit den schweren Backpacks und dann die Distanz, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es waren. Es waren an sich 15 Kilometer, aber sehr viele Höhenmeter mit dem noch komplett schweren Rucksack. Und die Tage danach, die werden halt richtig hart. Also sich dann gleich am ersten Tag schon so eine Distanz zu geben. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde beim nächsten Mal das Camp dazwischen doch einfach noch dazu machen, um das Ganze so ein bisschen zu entzerren. Aber der Overland Track, es gibt Leute, die laufen den in 2 oder 3 Tagen und einmal im Jahr gibt es, glaube ich, auch so einen Run, wo der in einem Tag gelaufen wird.
Krass. Ja. Aber solche krassen Sportarten oder Extremsportler, die gibt es halt immer und überall.
Ja,
kann man sich nicht vergleichen.
Das findest du immer mal überall.
Ich habe ja gerade, also heute ist ein neuer Podcast online gegangen bei Off the Path mit Jonas Deichmann, der die Welt in 120 Ironman Distanzen gelaufen, geschwommen und geradelt ist in, weiß ich nicht, in 8 Monaten oder so. Also das ist halt einfach extrem.
Ja, krasser Typ. Wir haben ihn tatsächlich in Frankfurt beim EOFT kennengelernt. Da war er gerade recht frisch zurückgekommen und hat das schon so einen kleinen Einblick in seinen Trailer gegeben. War ganz cool.
Der macht den Track halt wahrscheinlich auch in einem Tag.
Ja, wahrscheinlich. Also wir haben auch welche getroffen, die wollten das in 2 Tagen machen. Die kamen, ich glaube, wo wir die zweite Nacht waren, also das, was als dritte Nacht quasi vorgesehen ist, da kamen die ganz, ganz spät abends an, weil sie an dem Tag früh gestartet waren, hatten dementsprechend aber natürlich auch nur so einen ganz, ganz kleinen Backpack und dann sind am nächsten Morgen auch schon mit dem ersten Sonnenlicht oder vor dem ersten Sonnenlicht wieder gestartet. Und wir hatten die gar nicht gesprochen, aber es war noch einer im Camp und der hatte mit denen kurz gequatscht und hatte gesagt, die wollen das in 2 Tagen durchziehen.
Krass.
Also Respekt.
Ja, total. Leider habe ich hier so einen internen Server-Error auf meinen Notizen, die ich auf Monday gespeichert habe. Entsprechend habe ich jetzt nicht mehr alles so ganz vor Augen, was ich mir aufgeschrieben hatte. Aber ich erinnere mich, also dass der Western Arthurs Traverse also extrem tricky war, extrem steil zwischendurch. Ja. Und ich bin der Meinung, mich zu erinnern, dass ihr für 4 Kilometer irgendwie 6 oder 8 Stunden gebraucht habt auf einer Teilstrecke?
Nicht so ganz. Also tatsächlich an 3 Tagen waren die Distanzen immer so zwischen 3,8 und 4,5 Kilometern. Und wir haben an allen drei Tagen immer so, ja, 6 bis 7 Stunden gebraucht für die Distanzen. Also ja, ich glaube, das sagt schon ziemlich viel über die Wege aus.
Ja, also auf jeden Fall sehr schwer zu wandern, oder? Also ich glaube, ihr hattet auch relativ schlechtes Wetter, zumindest auf dem Western Arthur's Traverse, was natürlich auch dazu beiträgt.
Also wir hatten verhältnismäßig noch Glück, wenn man hört, dass da selbst im Sommer Schneeblizzards sein können da oben. Also die Ranges sind unberechenbar, was das Wetter angeht. Und wir haben tatsächlich ein recht gutes Wetterfenster erwischt. Wir hatten nur tatsächlich an den Tagen, wo die schwierigen Stellen waren, sehr mit starkem Wind zu kämpfen, was es an einigen Stellen natürlich auch ein bisschen schwieriger gemacht hat. Und ab und zu so ein bisschen Nieselregen, was die Sache natürlich dann auch ein bisschen rutschiger gemacht hat an den Kletterstellen. Aber ja, also optimal war das Wetter nicht, aber ich denke, es hätte dort auch noch wesentlich schlimmer sein können. Deswegen hatten wir da so verhältnismäßig, glaube ich, noch Glück gehabt.
Ihr wart auch relativ müde die meiste Zeit, ne? Also die Nächte waren relativ kurz und schlecht.
Ja, es hat so gewindet, also genau diese besagten 3 Nächte. Ich hatte das Gefühl, das Zelt fliegt weg. Ist es aber nicht zum Glück, aber es hat immer so, der Wind hat immer so aufs Zelt gedrückt und man hat kaum ein Auge zubekommen und das nach so einem harten Tag und dann den nächsten Tag gleich wieder so eine Etappe und wieder mit wenig Schlaf. Also man ist körperlich schon ein bisschen an seine Grenzen gekommen.
Ja, das glaube ich sehr. Das macht es immer sehr, sehr anstrengend. Also es ist so ein Track, der kann gerne super anstrengend sein, also zumindest für mich, aber ich muss halt gut schlafen können. Und wenn dann halt das wegfällt, dann wird auch der leichteste Track halt extrem schwer.
Das stimmt. Also die meisten Camps, also Camp-Plattformen sind tatsächlich immer so ein bisschen umgeben von ein paar Büschen. Außer im Haimur-Camp, da waren wir wirklich so auf offener Fläche. Aber selbst mit diesen Büschen drumherum, also der Wind, der hat teilweise dann von oben aufs Zelt gedrückt. Also das habe ich so auch noch nie erlebt.
Wurde das dann richtig platt gedrückt?
Ja, das hat so von oben richtig aufs Zelt immer wieder runtergedrückt und dann wieder weg. Also ja, krass, hatte ich so noch nie gehabt. Also aber das Zelt ist top.
Ja, das ist sehr gut. Also mir sind dadurch auch schon ein paar Zelte kaputt gegangen. Also ich glaube, die werden ja auch also getestet bis an ihre Grenzen, aber die Natur, die weiß halt, diese Grenzen halt so ein bisschen zu biegen und zu brechen. Und ja, da kann es noch so ergonomisch leicht und sonst was gebaut sein. Manchmal hilft es halt einfach nicht.
Ja.
Was natürlich halt extrem scheiße ist, wenn das auf so einem 6-Tage-Track passiert und du halt irgendwie noch ein paar Tage vom Parkplatz oder vom Auto oder von der nächsten Stadt entfernt bist.
Also wir waren sehr happy, als wir die letzte Nacht wieder unten, also von den Ranges unten waren und dann in dem Camp, was unten ist, weil da war es dann windstill und da haben wir wie die Steine geschlafen. Das war sehr geil.
Das glaube ich sehr gerne. Also 6 Tage habt ihr gebraucht. Ich glaube, du hattest am Anfang erwähnt, dass die meisten so 7 Tage halt machen. Ihr hattet ja den ersten Stopp übersprungen oder die erste Möglichkeit. Wie lange sollte man, also jetzt, wo du es gemacht hast, dafür einplanen?
Ja, also es kommt natürlich immer auf einen selbst an. Umso weniger Tage man unterwegs ist, umso leichter ist natürlich auch der Rucksack. Obwohl man immer natürlich extra Nahrung mit dabei haben sollte für 1 bis 2 extra Tage, weil sich das Wetter da oben so schnell ändern kann und es eben auch mal passieren kann, dass du vielleicht feststeckst und nicht weiterlaufen kannst. Und dann solltest du natürlich genug zu essen dabei haben, im Idealfall. Ja, ich habe mich ja vorher so ein bisschen in so einer Facebook-Gruppe so ein bisschen ausgetauscht. Viele laufen den so in 7 Tagen. Das ist auch das, was vorgegeben ist. Gibt auch welche, die da machen das in 5. Gibt auch ganz Extreme, die das in 2 Tagen machen. Gibt aber auch welche, die sich 8 bis 10 Tage dafür Zeit lassen. Also es kommt ganz drauf an. Hätte ich auch lieber 7 Tage gemacht. Also hätte das erste Camp nicht übersprungen, sondern einfach ein bisschen langsamer gestartet. Ich glaube, das wäre von der Basis her ein bisschen besser gewesen. Es war aber machbar in den 6 Tagen. Aber es hat dann auch erstmal ein paar Tage gebraucht, bis der Körper sich wieder regeneriert hat.
Wie viele Höhenmeter sind das, die ihr da gemacht habt? Und wie viele Kilometer ist der ganze Track?
Oh, ich habe jetzt gerade gar nicht im Kopf, wie viel der ganze ist. Also ich weiß, dass man am ersten Tag, also am zweiten Tag theoretisch in die Ranges hochgeht. Das sind dann, glaube ich, so 800 Höhenmeter ungefähr. Und dann ist es halt immer wieder ein Rauf und Runter. Und das ist das, was so anstrengend macht. Also ich weiß gar nicht, der höchste Punkt, lass das mal 1400 Meter gewesen sein. Also sind jetzt nicht so Höhen, wie wir hier in den Alpen haben. Aber es ging halt wirklich immer wieder hoch und runter und das Ganze mit Klettern verbunden. Und das wurde halt so anstrengend dann über die Tage.
Ich seh gerade, es sind 79 Kilometer, also 80 Kilometer angeblich.
Ja, ich glaube, das ist die lange Version und die kürzere ist, glaube ich, dann so um die 60.
Okay.
Wenn ich das richtig Aber ich hab's leider nicht mehr ganz im Kopf. Ich weiß, dass die drei härtesten Tage, dass man da tatsächlich nur um die 12, 13 Kilometer an drei Tagen zurückgelegt hat. Da hat man nicht viel Strecken gemacht.
Ja, also die Bilder, die sind grandios. Also die ich jetzt hier gerade auf so einer Webseite sehen, aber vor allem die Bilder, die du gepostet hast, die sind der absolute Wahnsinn auf deinem Instagram-Profil. Hier auch der Plug, bitte unbedingt vorbeischauen und sich die Highlights bei Melli anschauen. Wir haben das Profil natürlich in den Shownotes verlinkt und da findet ihr ganz viele grandiose Bilder, Stories, weil sie eine grandiose Fotografin ist.
Dankeschön.
Es ist ja immer schön, dir zu folgen auf deinen Reisen.
Also ich muss sagen, es war, glaube ich, mit Abstand der härteste Multi-Day-Hike, den ich bisher gemacht habe. Also die Einstufung auf sehr schwer in dem Buch, wo ich das gefunden habe, ist definitiv berechtigt. Wir wurden auch am Anfang im Visitor Center, hatten wir uns dafür angemeldet, beziehungsweise unseren Parkpass geholt. Und dann hatte der Ranger uns schon gefragt, so ja, ist das euer erster Multi-Day-Hike, den ihr hier in Tasmanien macht? Und wir so, ja. Der uns mit so ganz großen Augen an und meint so, dann habt ihr euch gleich den schwersten rausgesucht. Und wir so, ja, aber wir haben schon in anderen Ländern mehrtägige Wanderungen gemacht. Wir sind darauf vorbereitet. Und haben das ja auch gut gemeistert. Und ich muss sagen, es war aber auch mit Abstand einer der schönsten Walks, die ich je gemacht habe. Also die ganzen Aussichten und nicht nur die eine. Also der Lake Oberon, das ist so die ganz bekannte Aussicht. Es gibt viele, die auch einen kürzeren Walk da reinmachen und dort dann wieder umdrehen und zurückgehen, weil mit dem Abstieg zum Lake Oberon so die harte, also die schwierigere, anspruchsvollere Passage anfängt. Der war wahnsinnig schön, aber wir hatten immer wieder wahnsinnig schöne Aussichten und das hatte ich tatsächlich nicht so erwartet, weil ich dachte, okay, es gibt so diesen Ausblick, für den alle da hingehen, aber an jeder Ecke, hinter jeder Kurve war ein geiles Panorama und ja, das hat für alles entschädigt.
Schön. Du hast gerade das Buch erwähnt, wo du das gefunden hast. Weißt du nur, welches das war?
Das war, glaube ich, Wanderlust vom Gestaltenverlag.
Ah, okay, also ein deutsches Buch.
Genau, da war der drin. Also da sind, ich glaube, legendäre Wege. Da sind aus aller Welt so bekannte oder weniger bekannte Mehrtageswalks drin. Also der Torres del Paine ist zum Beispiel auch drin oder das Tongariro Crossing in Neuseeland.
Die du ja auch schon alle gemacht hast.
Genau, daher hatte ich so ein bisschen so die Einschätzung, wie schätzen die ein von der Schwierigkeit und was kann ich dann bei dem anderen erwarten? Weil die waren tatsächlich als leicht bis mittel eingestuft.
Also das Buch kannst du auf jeden Fall empfehlen?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, dann packe ich mir gleich mal in meinem Warenkorb. Ich hab's nämlich noch gar nicht. Aber ich hab's tatsächlich auf dieser Seite, auf der ich gerade war, das war halt bei Google Platz 1, als ich es nach der Distanz gesucht habe, da ist es eben, ach, das ist sogar von denen. Ah, interessant. Ich bin gerade auf thehikinglife.com, die haben das, glaube ich, geschrieben.
Ah, okay, das kann sein.
Da steht nämlich My Books und die haben Wanderlust, das Legendary Trails Around the World und die haben Wanderlust USA und Wanderlust Himalaya.
Ah, siehst du, die anderen beiden kenne ich noch gar nicht.
Ja.
Aber ich habe gerade noch so viel auf der Liste, ich brauche jetzt erstmal nichts Neues.
Sehr gut. Wir sprechen auch noch gleich nochmal über den Overland Track. Da habt ihr ein bisschen besseres Wetter gehabt. Du hattest auch in deiner Story halt geschrieben, dass zum Beispiel Tidal Chasm und Baggery Bumps, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen
ja,
wird,
so.
So die schwierigsten Stellen waren?
Ja, das war dann Tag 4, glaube ich. Und das war die Nacht, wo es so geregnet und gestürmt hat. Und es hat auch am Morgen die ganze Zeit noch genieselt. Und ich hatte nur ein Bild gesehen auf dem Blog von jemandem, der die Stelle abfotografiert hatte. Und das waren halt ja so Steine, die man runterklettern muss. Und ziemlich steil, also ziemlich senkrecht runter. Und genau, die Sache war ja immer die, dass wir diese großen Backpacks einfach haben, die ja irgendwie so das Gleichgewicht ein bisschen anders verteilen. Wir hatten aber Glück, dass wir Rob getroffen haben und mit dem die zwei härtesten Tage zusammen gemeistert haben. Der war ehemaliger Park Ranger und war allein unterwegs. Es waren auch tatsächlich auf dem Abschnitt nur wir drei unterwegs. Also wir sind niemand anderem mehr begegnet und auch in den Camps nicht. Und der hatte ein Seil dabei. Das heißt, wir haben dann an manchen Stellen tatsächlich ist die Easy, die mit mir gelaufen ist, die ist vorgeklettert und dann haben wir nach und nach die Backpacks abgeseilt und sind dann nachgeklettert, weil ich weiß nicht, ob ich es mir mit Rucksack zugetraut hätte, das zu klettern.
Hm. Ist das jetzt ab sofort Grundausstattung für deine Tracks, ein Seil?
Also es war tatsächlich so ein ganz kleines, aber es hat ja schon gereicht mit so einem, also ein ganz leichtes, dünnes mit einem Karabiner. Ich hatte es vorab auch gelesen, dass manche eins mitnehmen, aber hatte gelesen, dass es nicht notwendig ist. Und dann dachte ich so, okay. Der eine hatte geschrieben, dass er seine Backpacks immer runterwirft. Aber ob die immer da landen, wo du sie haben willst, ist dann natürlich auch die Sache. Also ich kann es empfehlen. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich würde dafür definitiv so ein kleines Seil einpacken. Das hat es wirklich sehr, sehr viel einfacher gemacht für uns.
Ja, ich hatte das nämlich auch in deiner Story gesehen und hatte mich gefragt, ob du eins dabei hast. Aber jetzt weiß ich, dass es halt Robs Seil war. Macht genau. Mir auch Sinn. Das in den Rucksack runterschmeißen würde ich halt zum Beispiel, also was du doch auch, wahrscheinlich auch nicht, du hast doch deine Kamera da drin.
Ich habe die wirklich, also deswegen habe ich leider so an zwei Tagen kaum Fotos, weil ich die so fest da eingepackt habe, dass die zu allen Seiten geschützt ist, falls sie doch mal irgendwo gegenkommt, der Rucksack beim Abseilen. Deswegen habe ich an den Tagen leider nur Handyfotos oder kaum Kamerafotos. Aber ja, also ihn jetzt einfach irgendwo runterschmeißen, weiß nicht, hätte ich mir, glaube ich, auch nicht zugetraut.
Ja.
Also es war einfach Glück. Es hat einfach gepasst, dass wir ihn da getroffen haben im Camp vom Lake Oberon und er uns angeboten hat, dass wir gerne zusammenlaufen können. Der kannte den Track auch schon. Der hatte den schon zweimal in der Vergangenheit tatsächlich gemacht. Aber war das letzte Mal jetzt auch schon ein paar Jährchen bei ihm her gewesen.
Ja, in der Zwischenzeit gab es ja unsere bekannte Pandemie, die uns ja auch noch weiterhin begleitet, wo solche Wanderungen ja wahrscheinlich auch nicht irgendwie in Australien möglich waren. Ne? Die haben ja relativ, waren ja sehr, sehr strikt, was das angeht.
Ja, das war auch von Bundesstaat zu Bundesstaat so ein bisschen unterschiedlich. Ich weiß, dass Tasmanien, glaube ich, ich glaube, die konnten schon Outdoor-Sachen machen, aber ich glaube, es konnte niemand anderes nach Tasmanien kommen. Also ich glaube, vom Festland oder so war es dann schwierig, nach Tasmanien rüberzukommen. Und ja, wie das dann so aussah, ich weiß, also der Overland war zum Beispiel eine Zeit lang zu und dann haben sie ihn wieder aufgemacht mit limitierten Plätzen. Aber da gibt's ja auch Hütten, das ist ja ein bisschen was anderes. Beim Western Arthurs bist du ja wirklich mit dem Zelt in der Wildnis unterwegs. Da gibt's ja noch nicht mal fließend Wasser. Also das hast du dir dann immer aus den Seen oder so kleinen Quellen.
Ja, da wollte ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Wie habt ihr das eigentlich gemacht? Habt ihr so Tabletten dabei gehabt oder so Live, wie heißt diese Firma? Live Straw?
Live Straw, genau. Ich hatte meine Live Straw Flasche dabei, die ist super. Ich liebe die. Und es hat auch tatsächlich immer am besten geschmeckt. Also wir hatten auch Tabletten, wir haben das auch mal probiert, weil wir wussten, in dem einen Camp hatte ich vorher in der Facebook-Gruppe gelesen, dass das Wasser da ziemlich, also dass da kaum noch Wasser ist. Und deswegen hatten wir dann vorher noch ein bisschen mehr abgepackt und da auch so Tabletten rein. Aber das ist so, naja, es geht vom Geschmack her. Aber diese Live-Straw-Flaschen, perfekt. Also mit diesem Filter, das hat immer super lecker geschmeckt.
Ja, die haben ja verschiedene Sachen. Die haben ja so Säcke, die du aufhängen kannst, wo du halt quasi dein Wasser filterst. Du hast Flaschen, du hast auch den tatsächlichen, ich glaube, das Original, deswegen heißt es ja Live-Straw, ist einfach nur ein Strohhalm, wo du durchsaugen kannst und einfach aus jedem See direkt trinken kannst.
Ja, also ich habe diese Flasche mit diesem Strohhalm da drin. Genau.
Ja, Ja, okay, sehr gut. Also ja, ich hab die auch. Also ich habe mehrere Produkte von denen, die sind echt ganz gut. Und du hast jetzt auch mehrmals eine Facebook-Gruppe erwähnt.
Genau.
Welche war das?
Ich glaube, die heißt Western Arthur's Traverse. Ich kann noch mal ganz schnell gucken. Da hatte ich nämlich, ich habe jemanden gesucht, der den Track mit mir läuft. Achso, genau, Western und Eastern Arthur's Traverse heißt die Gruppe. Und ich wusste, dass ich den Track laufen will. Ich wusste aber, dass ich das definitiv nicht alleine machen sollte. Also ich traue mir viele Sachen zu, aber da wurde mir dringend dazu geraten, das nicht alleine zu machen. Und ich würde es auch nachträglich nicht empfehlen. Also es war schon gut, sich da gegenseitig an Stellen helfen zu können. Und ja, dann habe ich halt mal in so Gruppen gepostet. Ich bin dann und dann dort und suche jemanden, der Lust hat, den mit mir zu laufen. Und habe dann aber tatsächlich in einer anderen Tasmanien-Gruppe Easy gefunden, die sich dann bereit erklärt hat, dieses Abenteuer mit mir zu starten.
Ah, das ist super. Also ihr kanntet euch gar nicht. Wo kam sie her?
Tatsächlich auch aus Deutschland, aber sie ist seit 3 Jahren, also war erst über die erste Corona-Zeit in Neuseeland. Sie hatte kurz vorher ihr Work and Travel da angefangen und ist dann dort geblieben. Und als dann die Travel Bubble mit Australien aufgemacht hat, ich glaube, das war letztes Jahr im Juni, ist sie rüber nach Australien.
Ja, ganz kurz, ne?
Genau, das war nur ganz kurz und dann ist sie rüber nach Australien und seitdem war sie jetzt halt in Australien unterwegs. Und genau, aber eigentlich kam sie aus Deutschland, aber hatte schon einen sehr starken neuseeländischen Akzent, was mir sehr gefallen hat.
Und hast du mit ihr dann auch den Overland-Track gemacht?
Nee, tatsächlich nicht. Sie ist dann weiter mit ihren Leuten, mit denen sie unterwegs war. Also wir waren danach noch ein paar Tage zusammen im Auto unterwegs und im Zelt. Und dann haben sich die Wege wieder getrennt. Haben uns lustigerweise aber in Western Australien dann später wieder getroffen. Und den Overland hatte ich eigentlich mit einer geplant. Die hatte ich am ersten Tag im Hostel kennengelernt und hatte der halt so erzählt, dass sie wandern gehen will. Und dann kamen wir irgendwie auf den Overland und dann meinte ich so, ja, den habe ich auch überlegt, ob ich den noch mache. Und dann haben wir so im System geguckt, wo noch Plätze verfügbar sind und haben die gebucht und haben dann beschlossen, das zusammen zu machen. Leider hat sie letztendlich den nicht mit mir laufen können, weil sie dann Corona bekommen hat, 2 Tage vorher und erstmal 7 Tage in Isolation musste. Aber es hatte sich zwischendrin noch jemand auf meinen Western Arthurs Gesuch gemeldet. Und da war ich aber schon durch und habe gesagt, so, hey, den habe ich jetzt schon gemacht. Aber wir laufen den Overland Track. Vielleicht hast du ja Lust, den mit zu laufen. Und genau, das war der Sam aus Großbritannien. Der war aber auch tatsächlich schon seit ein paar Jahren da unten, also auch vor Corona mit einem Working Visum nach Australien gekommen und jetzt seit 3 Jahren da unten. Tatsächlich habe ich am Anfang viele in Tasmanien getroffen, die Corona da ausgesessen haben. Also noch gar keine neuen Backpacker.
Ist ja auch kein schlechter Ort, um so eine Pandemie zu machen. Also ich meine, gut, also außer Melbourne. Melbourne muss ganz, ganz schrecklich gewesen sein.
Ja, ich glaube, wenn man außerhalb von Melbourne war, hat man es echt gut gehabt.
Ja, ich glaube, Melbourne hat doch den längsten Lockdown überhaupt gehabt, ne?
Die waren ewig. Ich glaube, insgesamt über 200 Tage oder so. Also
ja.
War echt nicht so cool. Nee.
Aber ich meine, generell Australien ist schon ein tolles und sehr abwechslungsreiches Land und das ist schon ganz cool. Genau. Permits hattest du ganz kurz angesprochen. Du brauchst, ich glaube, ein Park-Permit. Brauchst du auch noch einen besonderen Permit für den Track selbst, weil er limitiert ist?
Der Western Arthurs, da braucht man kein spezielles Permit, also nur den Park-Pass, weil es Nationalpark ist, in dem du dich da aufhältst. Genau, und sonst gibt es eine Website, wo man sich online registrieren soll, weil die Infrastruktur von den Camps natürlich limitiert ist. Also da gibt es nur ein paar Zeltplattformen und dass dann einfach nicht die Leute dastehen und keinen Platz mehr für ihr Zelt haben, muss man sich vorher online anmelden. Und es gibt dann quasi so, ich weiß gar nicht, wie viele Spots das am Tag sind, 12 oder so. Wie gesagt, bei uns war alles frei, weil ja nur eine weitere Person noch da war. Und da haben wir uns dann online registriert, dass wir an dem Tag starten und wie lange wir ungefähr unterwegs sind. Und gerade in der Hochsaison empfiehlt sich das wohl, da immer reinzugucken und das auch zu machen, damit eben jeder eine Plattform für sein Zelt kriegt. Und beim Overland Track ist es tatsächlich so, da muss man ein Permit kaufen. Das kostet 200 australische Dollar. Und muss mit dem Permit auch schon ein Startdatum festlegen. Und genau, das ist einfach, weil die das regulieren wollen, wie viele Leute am Tag den starten. Ich weiß gar nicht, auf wie viele Leute es begrenzt ist. Es war, glaube ich, noch ein bisschen reduziert wegen Corona zu der Zeit, wo ich gelaufen bin. Ich glaube 36.
Bin mir ja, ja irgendwie sowas gemacht. Erinnere ich mich in deiner Story. Du hattest das genau. geschrieben. Also das waren deutlich mehr als beim bei dem Western Arthur's Traverse.
Ja, das definitiv. Und genau, das muss man dann halt online vorher beantragen, $200. Und man braucht auch wieder den Parkpass zusätzlich, weil es auch durch den Cradle Mountains Nationalpark und Lake St. Clair Nationalpark geht. Und dann zahlt man aber nichts weiter. Also dann kann man auch so lange unterwegs sein, wie man möchte. Also ob man da jetzt 5 Tage läuft oder 20, ist tatsächlich total egal. Nur das Startdatum muss festgelegt werden und dann kann man da auch auf die Hütten gehen, wenn Platz ist. Also da gilt, also die kann man nicht reservieren, sondern wer zuerst kommt, mal zuerst. Und oder man geht draußen auf die Campingplattform. Und bei gutem Wetter gehen eigentlich auch die meisten raus mit dem Zelt.
Hm. Also wir sprechen von ungefähr $250. Ich weiß jetzt nicht, wie der Dollar jetzt gerade steht. Das verändert sich ja gerade aktuell alles so extrem schnell. Aber ich würde jetzt mal so schätzen, 180 € ungefähr?
Ja, kommt gut hin. Also dafür, dass man dann 8 Tage unterwegs ist, finde ich das, oder 7 Tage oder 6, wie auch immer, finde ich voll in Ordnung.
Aktuell 165 € Stand heute. Also ja, völlig okay. Ich meine, der Overland Track, der ist natürlich auch ein bisschen von dem, was ich gesehen habe, ein bisschen oder deutlich besser in Schuss als der Western Arthur's Traverse. Und du hast extrem viele Hütten, wo du halt, einkehren jetzt nicht wirklich, weil es ja keinen Service gibt, aber wo du halt übernachten kannst und eine Küche hast und im Trockenen schlafen kannst, wenn du möchtest.
Genau, also der Overland Track hat sehr viel Infrastruktur, die bezahlt man damit quasi auch, aber die Wege sind wirklich super. Also ich liebe diese Holzwege und sind natürlich auch dafür da, um die Natur eben ein bisschen zu schützen. Also dass da eben nicht so viele Trampelpfade entstehen und die Hütten werden jetzt tatsächlich alle nach und nach neu gebaut und im ersten Camp war auch schon die erste neue Hütte, also super schick. Deswegen haben wir uns auch direkt entschieden, mal die erste Nacht drinnen zu schlafen, weil die echt schön war und genau, man kann drin im Trockenen sitzen und kochen und außenrum sind dann eben die ganzen Campingplattformen und man hat auch so Komposttoiletten und fließend Wasser. Also man hat da definitiv etwas mehr Infrastruktur.
Wie ist das? Ist das ein Bett, eine Pritsche, auf der man schläft mit seinem eigenen Schlafsack? Oder ist das eine richtige Matratze, wo man dann quasi sein Inlay mitbringt und drauf liegt?
Also es sind nur so Holzbetten. Also seine Isomatte muss man schon selber noch mitbringen.
Ah, okay.
Aber du bist auch verpflichtet, also jeder muss auch ein Zelt dabei haben, weil eben nicht garantiert werden kann, dass du in der Hütte einen Platz kriegst. Deswegen läuft jeder sowieso mit Zelt und dafür bräuchte man ja die Isomatte ja dann sowieso.
Mhm. Ich glaube, die erste Hütte, die heißt Waterfall Valley hat, wenn ich mich richtig erinnere. Und das heißt auch, die neu ist, ne? Weil die sah nämlich extrem cool aus.
Ja, die ist mega schick und genau, in den anderen Camps, die waren dann alle noch ein bisschen rustikaler, aber auch super schön. Und genau, an zweien hat man, glaube ich, die Baustellen schon für die neuen Hütten gesehen. Die werden wollen, glaube ich, für die nächste Saison fertig werden. Also
okay.
Mal gucken.
Der Overland Track, der ist ja auch einer der beliebtesten Tracks in Tasmanien. 65 Kilometer zwischen Cradle Mountain und Lake St. Clair verbindet genau. Der. Und Cradle Mountain, da war ich auch schon, ist halt eben dieser riesen Parkplatz und dann wanderst du halt jetzt relativ nicht so weit zu dem See und zum Mountain und zum Berg. Aber danach wird's ganz schnell sehr einsam, oder?
Ja, also ich muss sagen, trotzdem, dass ja 36 Leute da starten konnten am Tag, hat sich das gut über den Tag verteilt. Also es gab dann immer mal so ein paar Punkte, wo man andere getroffen hat. Also man hat immer wieder so eine Art Kreuzungen, wo man dann so Side-Trips machen kann. Das ist das Schöne am Overland-Track. Also der Overland-Track an sich ist ziemlich easy. Und man kann dann aber also ganz viele verschiedene Gipfel oder Seen oder Wasserfälle mit so Side-Trips verbinden. Das haben wir auch ganz viel gemacht. Zum Beispiel auf Cradle Mountain selbst sind wir hochgegangen und auf Barn Bluff. Und dann legt man da an der Kreuzung immer seinen Rucksack ab. Und da trifft man dann auch ab und zu jemand von den anderen und macht dann den Side-Trip. Und danach geht es dann einfach weiter auf dem Overland-Track. Und dann hat man sich so abends im Camp, haben sich dann immer alle wieder getroffen. Und es war auch immer eine total schöne Stimmung. Und aber man hatte trotzdem tagsüber auch immer wieder Abschnitte so ganz für sich und konnte die ganze Natur ganz in Ruhe genießen. Da muss ich sagen, dass das sehr schön ist, dass sie das so limitieren mit der Anzahl, dass man das eben auch noch hat.
Hm. Du hast sie immer liebevoll deine Hiking-Family genannt, die du halt immer jeden Abend wieder getroffen hast und ihr die Abende miteinander verbracht habt. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist halt auch der Unterschied zwischen dem Overland Track und dem Western Arthur's Traverse halt zum Beispiel halt auch die Fauna, oder? Ihr habt auf dem Western Arthur's Traverse wenige bis gar keine Tiere gesehen, zumindest kann ich mich nicht erinnern, in deiner Story was gesehen zu haben, auf den Overland Track aber doch ein bisschen mehr.
Ja, also im Western Arthur's hatten wir nur in dem einen Camp so große Ratten, weswegen wir auch das Essen hoch in die Bäume binden mussten, damit die uns nicht das Zelt anknabbern. Aber sonst haben wir da tatsächlich doch ein Wallaby, haben wir mal ganz schnell weghüpfen sehen, aber sonst ist uns tatsächlich nichts Tierisches begegnet. Overland Track habe ich alles, also Wallabies, Wombats, ganz viele und auch ganz viele Schlangen.
Ich liebe Tiger Schlangen Snake. Nicht. Oh, ich finde das immer so gruselig in Australien. Also nicht, weil ich habe da keine Angst vor einer Schlange per se, aber die sind einfach so unglaublich giftig.
Ja, also die Tiger Snake ist auch die giftigste, die es in Tasmanien gibt. Das ist so eine ganz schwarze Schlange. Ich habe auch tatsächlich nur die gesehen, der Sam, mit dem ich unterwegs war. Der hat auch wesentlich mehr gesehen als ich. Also ich weiß nicht, ob ich da einfach nur nicht gut genug geguckt habe. Aber der hat auch noch mal eine grüne gesehen. Das weiß ich jetzt aber nicht, was das für eine war. Aber die sind zum Glück meistens, wenn sie dich dann gehört haben, auch schnell weggegangen. Aber man weiß nie. Also man muss immer vorsichtig sein und gucken.
Absolut. Also, wenn ich das richtig verstehe, die greifen ja auch nur an, wenn du sie angreifst oder direkt drauf trittst. Meistens sind sie einfach so scheu, dass sie selber abhauen.
Ja, aber tatsächlich habe ich gehört, also so neben vielleicht mal umgeknickt Bein verletzt oder so, ist das mit die häufigste Ursache, warum Leute den Overland Track abbrechen müssen.
Weil sie Schlangenbisse?
Ja. Also es kommt wohl, es kommt jetzt, glaube ich, nicht wöchentlich vor, aber es kommt die Saison schon ein, zwei Mal vor, dass jemand von der Schlange gebissen wird, ja.
Wow. Deswegen, ist das nicht so eine kleine irgendwie Natter wie bei uns, wo du halt einfach Zähne zusammenbeißen musst und dann ist alles gut. Da musst du ja ganz, ganz schnell irgendwie raus.
Ja, das muss dann auch behandelt werden. Deswegen laufen viele, also gerade die Australier selbst, auch immer mit so, ich glaube, Gaiter nennen die sich, so diese.
Ah, über den Knöcheln, ne?
Genau, die man so anzieht. Und wir haben es halt immer so gemacht, ich bin sowieso mal in langer Hose gewandert und dann die Socken immer noch ein bisschen höher gezogen. Weil ich hatte zwar so Plastik-Gaiters dabei, aber die waren, ja, es war halt so Billigzeug, was ich da gekauft habe. Und ich habe da immer so drunter geschwitzt, dass ich dachte, ach nee.
Ja, da kann die Schlange auch nicht durchbeißen.
Ja, irgendwie so. Also es haben viele getragen, es empfiehlt sich, also vor allem, wenn man mit kurzer Hose unterwegs ist, sollte man das auf jeden Fall machen oder sonst halt lange Hose und Socken ein bisschen hochziehen, dass das auf jeden Fall ein bisschen hilft für den Fall der Fälle, der hoffentlich nie eintritt.
Ja, ich habe mich übrigens gefragt, also ich meine, du bist ja, du hast ja nicht nur diese zwei krassen Hikes jetzt in Tasmanien gemacht, du bist ja auch, darüber sprechen wir vielleicht später in einer gesonderten Folge nochmal, in Westaustralien, Northern Territory warst du ja mit dem Four-Wheel Drive unterwegs, du bist schon ja, überall auf der Welt gewesen, ne? Du hast den O-Track in Patagonien oder W-Track gemacht, also ein von beiden.
O-Track
hast du gemacht und du bist ja eigentlich die immer off the path unterwegs ist. Also eigentlich müsste ich ja den Namen an dich übergeben, den Blog. ich frage mich, hast du sowas wie so ein Garmin InReach dabei? Besitzt du sowas?
Tatsächlich nicht. Also das sind so diese GPS-SOS Geräte,
genau,
oder?
Genau, genau. Ja. Also es gibt natürlich auch andere Marken, aber ich habe halt ein Garmin InReach, deswegen weiß ich, dass, also wie das funktioniert und was das ist.
Nee, also wir hatten tatsächlich keinen dabei. Auf dem Overland ist es, glaube ich, auch nicht unbedingt notwendig, weil da sind so viele und auch meistens immer Ranger auf den Hütten. Also da trifft man sonst zur Not immer jemanden, der was hat. Und auf den Western Arches kann es sicher nicht schaden, weil man eigentlich fast nie Netz hat. Und wenn dir da was passiert, der ist halt eben nicht so frequentiert. Das kann ja auch mal sein, dass ein paar Tage lang niemand da langkommt. Also es ist bestimmt empfehlenswert, einen zu haben. Vor allem, wenn man alleine unterwegs sein sollte. Ich will mir aber für ein etwas größeres Abenteuer, was Ende nächsten Jahres ansteht, werde ich mir aber definitiv sowas in der Art kaufen. Da muss ich mich aber noch in Ruhe mal mit auseinandersetzen, was es da alles so gibt und was so geeignet ist. Und
ja, also ich kann das nur empfehlen. Also ich habe ja so ein InReach und wir waren ja jetzt gerade als Teil unseres OTP-Abenteuers in Namibia unterwegs, wo du ja auch schon unterwegs warst. Letztes Jahr warst du da, glaube ich. In Okunjima waren wir ja wegen dir.
Ja.
Weil ich es bei dir gesehen habe.
Ende 2020, und, genau.
Und da habe ich zum Beispiel, da hast du ja auch nirgendwo empfangen, und da habe ich so zum Beispiel Israelis, die im Etosha festsaßen und der Wagen kaputt gegangen ist, da habe ich dann Hilfe über dieses InReach, über Satellit halt gerufen. Weil niemand anders halt irgendwie Hilfe holen konnte und da ganz, ganz wenig Autos unterwegs waren. Also ich kann das eigentlich nur empfehlen. Es ist immer ganz gut, das als Backup dabei zu haben. Lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und dann da zu stehen.
Ja, also nee, ich kann es definitiv auch empfehlen. Wir hatten tatsächlich im Januar in Kenia, waren wir im Mount Kenya tracken gewesen. Und da hatte tatsächlich einer, auch ein Israeli, Probleme mit der Höhenkrankheit bekommen, und tatsächlich war keiner der Guides mit sowas ausgestattet. Und es war dann letztendlich wirklich so, dass zwei seiner Freunde bis runter ins Tal sprinten mussten, wo sie Empfang hatten, um Hilfe zu rufen. Also ja, das war so der erste Moment, wo ich so dachte, also man ist damals davon ausgegangen, dass die was haben, weil man zahlt ja für diese Touren und diese Guides und darf ja auch nicht ohne gehen. Aber so für den Ernstfall waren die dann doch nicht so richtig ausgerüstet. Also ja, ich glaube, es kann wirklich nicht schaden. Es ist auch auf meiner Liste und es wird auch demnächst definitiv mit zum Equipment kommen.
Ja, unbedingt. Besorg dir sowas. Du brauchst das auf jeden Fall. Du bist so krass, so krassen Orten unterwegs. So oft. Wer viel reist, dem passiert zum Glück in deinem Fall ganz wenig. Das ist sehr, sehr gut. Aber für den Fall der Fälle unbedingt besorgen. Die haben ja auch so einen SOS-Button. Du musst einfach nur draufdrücken und dann wird irgendwie das ganze Militär aktiviert. Darfst halt nicht aus Versehen draufkommen.
Darf man nicht aus Versehen draufkommen, genau.
Aber das ist ganz gut abgeschirmt. Also da kommst du nicht mehr aus Versehen dran. Genau. Also auf jeden Fall, also ich kann das nur empfehlen. Jetzt ist natürlich der Overland-Track relativ stark frequentiert, wie du gesagt hast. Da verstehe ich das sogar, dass du sagst, okay, da nehme ich es nicht mit, weil irgendwie im Umkreis von 10 Kilometer, da ist auf jeden Fall irgendjemand dabei, irgendwer in der Nähe, der mir vielleicht helfen kann. Was richtig cool war, relativ zum Schluss, ihr habt ja auch zum Schluss, habt ihr ein bisschen Gas gegeben, weil ihr nicht genug Essen dabei hattet, aber der Platz, an dem ihr geschlafen habt, am Lake St. Clair, direkt am Strand, das sah auch sehr toll aus.
Oh ja, der Echo Point. Ja, also es ging nicht mal darum, also ja, unsere Snacks, wir haben mit unseren Snacks nicht so hausgehalten. Also wir hatten schon noch unser Frühstück und unser Abendessen, aber tagsüber hast du ja meistens, also für die ersten Tage hatten wir noch Äpfel dabei und Banane und Süßigkeiten, Nüsse. Und damit haben wir halt nicht so gut Haus gehalten und hatten die letzten anderthalb Tage nichts mehr. Und irgendwie, ja, ohne die Zwischensnacks wird es irgendwie schwer. Aber wir hatten ja auch den Transport schon gebucht. Also es war von Anfang an geplant, nur 6 Tage zu machen. Es war auch okay. Also es war irgendwie so ein bisschen schade, dann am Ende so die Hiker-Family so zu verlassen, also dass wir dann die nicht mehr wieder gesehen haben in der letzten Nacht, weil die alle 1 bis 2 Tage noch länger gemacht haben. Und ja, also es war okay, also es war auch super machbar. Der Overland ist ja, wie gesagt, nicht so schwer. Also es gibt immer mal wieder so kleine Höhenmeter, die du machen kannst, und du kannst den Schwierigkeitsgrad mit den Side-Trips dann eben ein bisschen anheben. Aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das nächste Mal, einfach weil es schön ist, würde ich mir auch noch mal 1-2 Tage mehr Zeit lassen, um das Ganze noch mehr zu genießen.
Du hast ja den Transport gerade angesprochen oder erwähnt. Ihr musstet euch ein Permit kaufen für den Track. Ihr musstet ein Startdatum angeben. Das bedeutet halt eben auch, ihr musstet ein Enddatum angeben. Ihr musstet angeben, wie lange ihr plant, unterwegs zu sein und wann ihr abgeholt werden wollt. Weil ihr zurück zum Cradle Mountain musstet, um euer Auto abzuholen?
Jein, also genau, wir mussten das festlegen, weil wir den Transport eben vorab schon gebucht hatten. Wir waren in Launceston zu der Zeit, also ich hatte meine Sachen da auch im Hostel gelassen. Und genau, dann habe ich glaube, die hießen auch Overland Track Transport, gebucht und die haben einen dann morgens zu den Cradle Mountains gefahren, weil tatsächlich so öffentliche Verkehrsmittel in Tasmanien sehr rar sind. Also man kommt irgendwie außer mit so einem Transportunternehmen da nicht wirklich hin, außer man hat ein eigenes Auto. Und auch dann muss man natürlich zu dem wieder zurückkommen, weil es ja man muss das ja komplett umfahren, dass man schon eine Weile unterwegs. Und deswegen hatten wir den dann einfach komplett gebucht, auch mit dann am Lake St. Clair wieder mit dem Einsammeln. Es gibt natürlich Gruppen, die unterwegs sind, die lassen dann ein Auto dastehen und das andere am Endpunkt, also eins am Startpunkt, eins am Endpunkt und fahren dann so ein bisschen hin und her. Kann sich lohnen, wenn man mehrere Personen ist, aber wenn man alleine ist oder zu zweit, dann lohnt es sich, den Transport zu buchen.
Weißt du, ob dieser Transport auch spontan gemacht werden kann, falls man nicht weiß, wie viele Tage man für den Track braucht?
Ich weiß, dass als wir angekommen sind, wir waren, glaube ich, nur 5, die den gebucht hatten und es sind mehr Plätze verfügbar gewesen, dass er gesagt hat, ja, wir warten jetzt noch mal einen Moment, falls jemand spontan noch mitkommen will. Also ich glaube, wenn die Platz haben, kann man spontan immer mit einsteigen. Aber ja, kommt halt immer drauf an, ob sie noch Platz haben. Auf dem Hinweg hatte ich tatsächlich den letzten Platz ergattert. Also der war voll. Ah, weil okay, der Sam, krass. Der hatte sich nicht rechtzeitig gekümmert. Der musste dann noch so ein ganz, ganz teures privates Unternehmen dafür anhauen. Also der hat, glaube ich, ein Vermögen für den Transport hinbezahlt, der Arme.
Weißt du, was das kostet?
Ich glaube, eine Strecke, ich glaube, $75.
Ja. Die du gezahlt hast oder die er gezahlt
ja.
hat?
Er hat über 200, ich glaube, er hat $200 gezahlt für die
Strecke. Okay, krass.
Ja, das ist dann natürlich schon heftig, aber ja, war dann halt so.
Macht dann leider. So ein Track natürlich auch extrem teuer, ne? Wenn du dann $250 für die Permits und dann nochmal $200 für den Transport zahlen musst. Ist ja fast wie Norwegen. Also ich meine, Trolltunga, da haben die auch richtig zugegriffen.
Ja, also natürlich ist es nicht ganz günstig mit den Permits und auch wenn man eben noch den Transport dazu buchen muss, ist dann natürlich immer so relativ. Also wenn du den nur in 5 Tagen läufst, ist das natürlich verhältnismäßig sehr viel. Wenn du dir aber 10 Tage Zeit lässt, dann relativiert sich das ja wieder so ein bisschen.
Ach, ich finde das eigentlich total legitim, dass man für solche Sachen, auch wenn es Natur ist, Natur sollte kostenlos sein, kriegst du ja eine Infrastruktur geboten. Du kriegst ja die ganzen Hütten und das kostet ja auch alles Geld.
Auf jeden Fall. Und da muss man auch sagen, die geben sich ja auch sehr viel Mühe. Also das ist ja auch alles immer ordentlich, sauber und soll ja auch die Natur ein bisschen schützen und erhalten. Also
richtig.
Ich finde das
richtig,
völlig in Ordnung, dafür zu bezahlen, auf jeden Fall. Ja,
es sind halt einfach solche Orte, die halt wunderschön sind, aber die müssen halt eben auch, das muss in Balance gehalten werden, ne? Weil wenn das einfach für alle geöffnet wird, dann ist das einfach, das schafft die Natur, glaube ich, einfach nicht.
Ja. Das hat schon seine Berechtigung auf jeden Fall. Aber das muss man einplanen. Also der Western Arches hat, wie gesagt, da braucht man nur den Nationalparkpass. Und den kann man ja auch, also da gibt's ja auch einen Holiday Pass, der dann für 8 Wochen, glaube ich, gültig ist. Also den kann man dann ja auch für sämtliche andere Nationalparks noch benutzen in der Zeit. Und sonst kostet der bisher weiter nichts. Ist natürlich schön, wenn das auch noch so ein bisschen so bleibt. So hat man eben auch noch kostengünstigere Alternativen. Der ist aber tatsächlich, da ist es sogar noch ein bisschen schwieriger hinzukommen. Da gibt es auch ein Transportunternehmen von Hobart aus. Wir haben uns aber tatsächlich dazu entschieden, einen Mietwagen zu nehmen und den da stehen zu lassen. Erstens, damit wir flexibel sind, wann wir wieder zurückkommen. Und zweitens war es tatsächlich günstiger, den Mietwagen über die Tage zu bezahlen, als für uns zwei den Transport.
Okay, krass.
Also ja, ein Auto, ein eigenes Auto oder ein Mietwagen ist tatsächlich zu empfehlen.
Ja, ich meine für Tasmanien allgemein, das ist ja, auch wenn es nur eine Insel ist, Und im Vergleich zu natürlich dem Kontinent Australien sehr klein, ist sie sehr, sehr groß und sehr weitläufig. Und die Strecken, die ziehen sich immens.
Genau. Und eben, wie gesagt, also mit einem öffentlichen Busnetz einfach auch nicht so abgedeckt. Vor allem nicht so an der Westküste, also an der Ostküste schon ein bisschen mehr. Aber auch in die Nationalparks, man kommt, glaube ich, nicht so richtig rein, ohne dann noch viel laufen zu müssen oder so.
Ja, ja. Wie lange warst du insgesamt auf Tasmanien?
Diesmal so 4,5 Wochen ungefähr. Genau, und davon war ich die 2 Wochen, also einmal die 6 Tage auf dem Western Arches, dann ein paar Tage Pause zwischendrin mit so kleineren Sachen und dann nochmal 6 Tage auf dem Overland Track. Und dann habe ich 2 Wochen noch mein Working Visa genutzt und bei der Traubenernte auf einem Weingut geholfen.
Ah, cool. Hast du gelernt, Wein zu machen?
Nee, ich hab nur Trauben gepflückt.
Ah, okay.
Aber war auch ganz lustig, also so mit den Leuten zusammen und mit einigen habe ich dann ja auch die 2 Wochen zusammen im Hostel gelebt. War eine sehr coole Erfahrung, hat Spaß gemacht.
Ist aber auch anstrengend, oder?
Ja, also es ist nicht anstrengend, weil es eintönig ist und immer dasselbe.
Ja.
Also die 2 Wochen waren so okay, ob ich das jetzt, wenn ich gewusst hätte, hätte ich es natürlich auch länger gemacht, aber ja, dadurch, dass es immer nur dasselbe ist, war es dann auch nach 2 Wochen in Ordnung, weiter
zu reisen. Verdient man denn gut bei der Traubenernte?
Tatsächlich, also so, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo der Mindestlohn mittlerweile liegt. Ich glaube so bei $21 oder so oder 23.
Ja, relativ hoch, ja.
Genau, viele zahlen so um die $25, habe ich so gesehen. Und wir haben tatsächlich $27 bekommen vor Steuer. Genau, und 15% gehen immer ab als Backpacker, als Steuer. Also war verhältnismäßig recht gut bezahlt, vor allem für die Arbeit, die man gemacht hat. Also man hat sich da jetzt wirklich nicht kaputt gemacht. Wenn man nicht besonders groß ist, weil ich hatte so mit meiner Körpergröße eine gute Höhe, sodass die Trauben immer so auf meiner Höhe gehangen haben. Aber wenn man ein bisschen größer war, musste man sich immer etwas ducken. Und ich glaube, das wäre dann über die Dauer ein bisschen anstrengend geworden im Rücken.
Hm. Ja, also ich weiß, so, wenn du zum Beispiel in Queensland oder Westaustralien da irgendwie bei Obst- und Gemüseernte arbeitest, da ist ja nochmal diese krasse Hitze, die du ja jetzt in Tasmanien schon auch hast, aber nicht so krass, oder?
Ja, also wir hatten tatsächlich, es war ja dann März, was ja schon Herbst ist und Tasmanien ist ja, wie du sagst, so am kühlsten eigentlich von ganz Australien. Wir hatten aber tatsächlich einen sehr sonnigen Herbst gehabt. Es hatte dann zwar tagsüber so 25 Grad, aber 25 Grad in Australien sind eben nicht, vor allem in der Sonne, sind eben nicht so wie bei uns. Also im Laufe des Tages ist es dann schon immer auch sehr heiß geworden. Also wir mussten auch alle, also es ist vorgegeben, dass du auch eine Cappy oder einen Hut oder so trägst. Ohne hättest du es, glaube ich, auch nicht ausgehalten, dann so im Laufe des Tages. Wir haben aber auch immer früh gestartet. Also wir haben, ich glaube, um 6:30 oder 7 immer gestartet, damit wir dann eben so gegen 3, 4 aufhören konnten. Und das hat ganz gut gepasst eigentlich.
Ja. Du hast jetzt gerade, weil wir gerade das Wetter nochmal angesprochen haben, erinnere ich mich bei dem Western Arthurs Traverse, da habt ihr, also wir haben ja vorhin gesprochen, ihr habt Regen gehabt und Wind, aber da habt ihr auch eiskalte Nächte gehabt. Die hast du ja beim Overland Track gar nicht gehabt, da habt ihr ja Glück gehabt.
Jein, tatsächlich umgekehrt.
Ah.
Wir hatten beim Western Arthurs tatsächlich noch recht milde Nächte, was richtig gut war, weil da, wo es dann so genieselt hat, wenn es dann noch so eisige Nächte gehabt hätte, wäre das unangenehm geworden. Aber wir hatten tatsächlich immer so um die 8 Grad nachts, was ich noch voll okay finde. Und im Overland Track, da hatten wir dann ja so super sonniges Wetter, alle 6 Tage, was auch sehr ungewöhnlich ist. Also der vom Transport hat gesagt, so wow, ihr gehört zu den Glücklichen, die einmal im Jahr wirklich im Sonnenschein durchlaufen können. Aber dadurch sind die Nächte so kalt geworden, weil es halt immer sehr klar war. Und wir hatten sogar Minusgrade die ersten Nächte. Und ich glaube, die letzten ging so auf 3 oder 4 Grad hoch.
Okay. Weißt du, ob die Zeit die beste ist, um diese Wanderung zu machen? Oder wird irgendwie der Frühling besser empfohlen? Oder komplett Hochsommer?
Also ich glaube so, die beliebtesten Monate sind so Januar, Februar. Aber generell finde ich, ja, so Spätsommer, Anfang Herbst ist eigentlich, finde ich, nicht die beste Jahreszeit. Im Frühjahr kann es halt oft noch sehr kalt sein oder auch noch Schnee liegen. Ja, deswegen also so, ich glaube, Hochsommer ist so die beliebteste Zeit. Da ist auch immer schnell alles ausgebucht. Die haben ja dann auch ihre großen Ferien und alles. Aber so Spätsommer, finde ich persönlich, ist eigentlich ideal. Bin ich immer bisher gut mitgefahren.
Okay, sehr gut. Ja, Melli, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir und uns über deine Wanderung in Tasmanien zu sprechen. Erzähl mal ganz kurz, hast du darüber oder planst du darüber, ein weiteres Magazin rauszubringen und das darin zu erwähnen, also darüber zu schreiben?
Also auf meinem Blog selbst werde ich dazu auf jeden Fall auch noch Blogposts machen zu den Tracks. Vielleicht auch in einer Magazinform das nochmal irgendwo reinpacken. Fest geplant ist noch nichts. Also außer einen Reiseguide über Australien, den es irgendwann nochmal geben wird. Da kommt das bestimmt dann auch mit drin vor. Aber noch nichts Konkretes jetzt gerade.
Okay, ich finde das ja immer sehr spannend, was du machst. Ich meine, dein Reiseguide zu Neuseeland, der sieht ja auch total klasse aus. Der kam leider zu ein bisschen falschen Zeit.
Ja,
oder?
Leider. Aber jetzt hat die Grenze ja wieder auf, also genau. Wer das jetzt plant.
Genau, also alle, die nach Neuseeland wollen, Melli hat auch einen echten grandiosen Guide zu Neuseeland geschrieben mit grandiosen Bildern und sehr zu empfehlen. Australien kommt auch bald sehr gut oder irgendwann. Ja. Und schaut bei ihr auf Instagram vorbei, folgt ihr, weil die Bilder sind der absolute Wahnsinn. Und alles, was sie da so macht, das macht einfach extrem viel Spaß zu folgen. Und wir folgen deinen Tipps auch immer fleißig, wie wir es gerade in Namibia gemacht haben. Und ich danke dir vielmals für jetzt und für heute.
Ja, schön, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön.
Ganz viel Erfolg für die nächsten Reisen. Ich bin gespannt, wohin das große Abenteuer Ende nächsten Jahres geht, was du vorhin ganz kurz angesprochen hast. Ist das schon spruchreif?
Ja, also ich erzähle es schon fleißig. Ich will einmal komplett durch Neuseeland laufen.
Oh, cool. Sehr cool. Ja. Ah, da hast du mir aber was vorgenommen.
Ja, also es bedarf ein bisschen Planung, aber ich habe es fest vor, das nächstes Jahr im November zu starten.
Einmal drumherum, einmal kreuz und quer, einmal alle Berge hoch oder was da genau
einmal von Norden, also ganz vom Norden bis ganz in den Süden, also einmal längs durch.
Cool. Wie viel Zeit hast du dafür genommen?
4 Monate plane ich. Mal gucken.
Nice.
Also so, ja, so Pi mal Daumen, 4 Monate setze ich an, aber es dauert dann eben so lange, wie es dauert. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Aber ich will es auf jeden Fall probieren.
Ah, ich bin mir sicher. Sehr cool. Da freue ich mich drauf. Nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres. Ist ja nicht mehr so lange.
Nee, es dauert noch.
Musst du noch echt sehr viel planen.
Ja, es sind auch schöne Sachen zwischendrin noch geplant. Also wenn mir da jetzt keine Pandemie reingrätscht, bin ich hoffentlich im Winter auch wieder in Neuseeland und mache da schon mal andere schöne Tracks und auch Australien wieder und mal gucken, was sich sonst noch so findet als Vorbereitung.
Sehr, sehr cool. Ich bin gespannt. Ich wünsche dir viel Erfolg. Aber wir sprechen gleich nochmal, nicht in dieser Folge, wir machen noch eine weitere Folge, über Westaustralien, wenn du magst.
Ja, sehr gerne, auf jeden Fall.
Sehr schön. Dann machen wir hier Schluss. Bis gleich.
Danke, bis dann.
Ciao. Tasmanien ist wirklich ein tolles Fleckchen Erde und ich habe noch sehr gute Erinnerungen an unsere Zeit dort vor einigen Jahren. Für die Mehrtageswanderung hat es damals nicht gereicht. Vielleicht kann ich es ja irgendwann nachholen. Inspirierend ist diese Folge auf jeden Fall. Ich hoffe sehr, dass ich es irgendwann wieder dorthin schaffe. Danke an Melli für ihre Zeit und danke an euch, dass ihr bis hierhin dabei gewesen seid. Wie bereits erwähnt, findet ihr viele Links in den Shownotes und Bilder zu diesem Abenteuer, also wirklich tolle Bilder. Melli ist eine sehr, sehr gute Fotografin. Findet ihr auf www.patreon.com/offthepath. Nächste Woche kommt endlich wieder eine Mittendrin-Folge raus. Ich weiß, viele von euch haben sich schon drauf gefreut. Diesmal geht's nach Botswana auf unsere Reitsafari durch das Okavango-Delta. Das ist die dritte und letzte Mittendrin-Folge von unserer Afrika-Reise. Aber wir sind aktuell wieder unterwegs. Wir sind jetzt gerade in Deutschland, wir haben Mallorca verlassen und werden nächste Woche nach Norwegen reisen bzw. fahren. Und ich hoffe, dass wir euch da die ein oder andere Mittendrin-Folge mitbringen können. Folgt uns gerne auf Instagram unter Off the Path, um ein paar Impressionen von unserem Abenteuer aus Botswana zu sehen, aber halt eben auch von dem Abenteuer nächste Woche in Norwegen. Bis dahin, passt auf euch auf, alles Gute und bis bald.